Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Edith Meinhardt, ich bin freie Journalistin und beschäftige mich mit außergewöhnlichen Schicksalen und immer auch mit der dunklen Seite der Macht. Liebe Hörerinnen und Hörer der Dunkelkammer, ich begrüße heute zwei Gäste, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Ahmad Mitayev, 24, geboren in Tschetschenien. Mit 4 Jahren flüchtete seine Familie nach Österreich. Den Großteil seines Lebens verbrachte Ahmad in Wien. Und Uwe Schaffer, 60, gebürtiger Österreicher, aufgewachsen in einem kleinen Ort in der Steiermark, als junger Mann in den 1980er Jahren nach Wien gegangen und Polizist geworden. Die beiden Männer kommen aus völlig unterschiedlichen Welten und eigentlich auch aus unterschiedlichen Zeiten. Aber die besten Geschichten schreibt das Leben. In ihrem Fall stimmt der Spruch zu 100%. Ahmad und Uwe haben sich nicht nur kennengelernt, das ist schon unwahrscheinlich genug, sondern sie haben auch noch gemeinsam ein TikTok-Format aufgezogen und wurden als Cop und Che steht für Tschetschene zu Stars. 20 Millionen Mal wurden ihre Cop und Che-Videos bisher angeschaut. Eigentlich unfassbar. Der Wiener Grätzl-Polizist und der Tschetschene stellen sich auf der Videoplattform mit ziemlich viel Schmäh, aber auch mit viel Ernsthaftigkeit, den Fragen von Jugendlichen, die am gesellschaftlichen Rand stehen, oft eine Migrationsgeschichte haben, Rassismus und Ausgrenzung erfahren und nicht selten viel Blödsinn im Kopf haben und Probleme machen. Hallo Ahmad, hallo Uwe, ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, ich freue mich auch.
Noch ein Hinweis in eigener Sache, wir sind alle per Du, weil wir an einem Buch gemeinsam gearbeitet haben, das soeben im Mandelbaum Verlag erschienen ist. Den Link findet ihr in den Episode Notes. Es heißt ebenfalls Cop und Che erzählt die Geschichte von Ahmad und Uwe und ist überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Bevor wir gleich auf das Erfolgsgeheimnis hinter Cop und Che eingehen, auf die völlig unwahrscheinliche Begegnung zwischen Ahmad, dem jungen Tschetschenen, und dem doppelt so alten österreichischen Polizisten und darauf, wie es dazu gekommen ist und was daraus entstanden ist, spielen wir einen TikTok-Clip ab, einen von vielen, den ihr mittlerweile produziert habt.
Alex schreibt, frag ihn bitte, ab wann man Meier geht mit Cannabis.
Mit Cannabis geht man immer Meier.
Gibt es da auch keine so Toleranzmengen, beziehungsweise Eigenkonsum nennt sich das?
Nein, das gibt es nicht.
Also sind das alles nur Gerüchte?
Das sind Gerüchte, da gibt es ein Offizialprinzip. Die Polizei muss einschreiten, wenn es jemand erwischt mit Cannabis.
Man hört ja auch oft, dass also von Jugendlichen, dass Polizisten und Polizistinnen denen gesagt haben, also kifft ruhig, aber Hauptsache ihr baut keinen Blödsinn auf die Art.
Wenn überhaupt, kann das keine offizielle Aussage sein.
Ahmad, blicken wir mal 10 Jahre zurück auf den 14-Jährigen, der du damals warst. Du warst innerlich voller Wut eigentlich und gerade dabei, dir eine Menge Schwierigkeiten einzuhandeln. Kannst du mal erzählen, wie dein Leben damals war und warum du so wütend warst und wohin dich das gebracht hat?
Na, sehr gern. Das wird ein etwas längeres Gespräch werden, wenn ich beginne, alles von vorne zu erzählen. Ich fasse es mal kurz zusammen. Wir sind umgezogen aus dem 12. Bezirk in den 21. Bezirk. Und da war natürlich wichtig, dass ich eine Schule finde. Haben uns umgehört und habe dann im 22. draußen an der Grenze einfach einen Schulplatz bekommen. Und dort war ich der Einzige mit tschetschenischem Background in der ganzen Schule. Und der Einzige, ich sage mal immer so, der sauberste Kanake unter Anführungszeichen in der ganzen Klasse. Weil die anderen Jugendlichen aus meiner Klasse waren eher assimilierte, über 2 Generationen, 3 Generationen schon hier in Österreich. Also waren ihre Familien schon da, Gastarbeiterfamilien und. Und ich habe aus der Masse herausgestochen. Das hat den Lehrern und Lehrerinnen nicht gefallen. Auch nicht, was die Noten angeht. Ich habe sehr gute Noten geschrieben. Und das war das große Problem und sie haben mich dort quasi, heute sagt man, gemobbt und früher würde ich sagen, die haben mich ausgegrenzt und auch schlecht behandelt, weil ich nicht so bin, wie sie drauf sind. und ich trotzdem gute Noten schreibe und ich trotzdem erfolgreich sein könnte. Und ja, dann habe ich irgendwann mal mich von der Schule entfernt, das heißt geschwänzt, und auf der Straße ist es weitergegangen. Waren Polizisten, Polizistinnen, die weniger freundlicher waren als die Lehrer und Lehrerinnen. Und da ging halt diese Diskriminierung, Ausgrenzung und der Rassismus weiter. Es hieß bei den Polizeikontrollen, so, du sollst Tschetschene sein. Und als ich das bejaht habe und gesagt habe, ja, ich bin Tschetschene, hieß es, wie kann das sein, du bist noch nicht mal vorbestraft. So, es ist selbstverständlich, dass du eine Vorstrafe hast, wenn du Tschetschene bist. Oder, wen haben wir heute ausgeraubt? Haben sie niemanden, den soll ich ausrauben? Also, ja, dann kannst du kein Tschetschene sein, wenn es nicht am Tag mindestens 3 Leute ausraubst. Und ja, es ging immer weiter und weiter. Irgendwann mal diese ganze Wut, Ungerechtigkeitsempfinden und diese Durst nach Rache hat einfach Oberhand gewonnen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon als ein schwarzes Schaf dargestellt werde, warum versuche ich mich als ein weißes Schaf zu zeigen? Dann bin ich halt ein schwarzes Schaf. Dann kriegen sie das von mir, was sie von mir erwarten. Und ja, dann haben wir langsam begonnen, Polizisten ins Gesicht zu spucken, ihre Autos zu zerkratzen, die zu beschimpfen und bei Amtshandlungen uns zu widersetzen und vor dem wegzulaufen, und haben einfach Sachbeschädigungen gemacht, U-Bahn-Gebäuden, irgendwelche Geschäftsvitrinen eingeschlagen und so weiter und so fort, dass die Polizei ja keine Ruhe hat und ganze Zeit, sagen wir mal, paranoid sein muss und die Augen offen halten muss, dass sie Angst vor uns haben. Und die Medien haben auch dementsprechend berichtet und haben gesagt, tschetschenische Jugendbanden, selbst die Polizei hat Angst vor ihnen und. Und das war für uns, als hätten wir den Oscar gewonnen, als wir solche Beiträge in den Zeitungen gesehen haben. Mhm. Wir haben uns gerühmt damit und sind dann immer weiter und weiter in dieser Sache, haben wir uns reingesteigert, und irgendwann hat es im Gefängnis geendet.
Mhm. Und im Gefängnis. Mein Vater hat eigentlich vorhergesagt, wenn du dich weiter so aufführst, wirst du irgendwann an die Gefängnistüren, die du immer klopfst, geraten, die dann auch aufgeht.
Ja, es ist, im Tschetschenischen sagt man, das heißt so, du klopfst an der Türe des Gefängnisses und irgendwann machen sie die auf. Mhm. Weil du die ganze Zeit klopfst, du verlangst förmlich danach, dass sie aufmachen.
Das ist eine Redensart.
Genau, das heißt so viel wie, wenn du die ganze Zeit nur mit solchen Leuten unterwegs bist und solche Sachen machst, du weißt, wo der Weg endet. Und der endet im Gefängnis.
Kopp und Tee gab es damals nicht. Hätte dir das was gegeben, Menschen wie Uwe oder jemanden, der so ist, wie du heute bist, gekannt hättest?
Naja, ich meine, ich kann niemals sagen, dass es das alles verhindert hätte. Das wäre auch eine unglaubwürdige Fantasie, wenn man sagt, es hätte alles verhindern können. Aber es hätte mir auf jeden Fall geholfen und hätte mich vielleicht noch früher zum Nachdenken angeregt, wenn ich gesehen hätte, dass so etwas funktioniert und dass es tatsächlich Leute gibt bei der Polizei, die sich auch der Kritik stellen und sagen, wir sind verfügbar für euch, sprecht mit uns über alles, was ihr wollt. Ihr könnt uns auch gern kritisieren, und auch wenn sie beleidigt werden, die einfach ruhig bleiben und sich denken, okay, die haben wahrscheinlich schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht, und dann später sagen, schau mal, ich bin auch ein Mensch und diese Beleidigung war nicht cool und ich hätte mir das niemals früher vorstellen können. Und jemand aus der Community, der sich dahinstellt und uns quasi repräsentiert und für uns spricht als Sprachrohr, das wäre auch eine Sache, die ich unbedingt gebraucht hätte.
Mhm. Uwe, du bist in der Steiermark aufgewachsen und Polizist geworden, nicht weil das dein inniger Bubentraum war, sondern eigentlich, weil der ursprüngliche Plan, nach Deutschland zu gehen, bei der Lufthansa zu arbeiten, wo dein Onkel eine gute Position inne hatte, geplatzt ist. Und dann bist du nach Wien gekommen als 18-Jähriger vom Land und nach der Polizeischule gleich am Wachzimmer Praterstern gelandet. Das war ein ziemlich heftiger Einstieg in die abgründigen Seiten der Großstadt. Wie war das damals?
Naja, der erste Moment war für mich quasi ein Kulturschock, weil das nette Landleben war da vorbei. Jetzt ist das Stadtleben auf einmal da. Und im ersten Moment war das wirklich alles auf mich hereingeprasselt. Was ist da los? Aber ich habe zum Glück ältere Kollegen gehabt, diensterfahrene Kollegen, die mich da durch die Gegend geführt haben. Und das hat dann im Endeffekt passt, ja.
Hat es dein Bild von den Menschen verändert damals?
Zum Teil ja. Weil für mich waren in der Steiermark alle absolut in Ordnung. Man hat mit jedem reden können, jeder war freundlich. Und da plötzlich war das ganz anders.
Und hast du es auch mit Jugendlichen zu tun gekriegt, die so waren wie Ahmad damals?
Es hat auch damals schon Jugendbanden gegeben, ja. Zwar ein bisschen anders zusammengesetzt, aber ja, hat's gegeben, die aber ganz anders reagiert haben. Die sind von uns eher weggelaufen und die haben absolut keine Konfrontation gesucht. Ne? Das ist der große Unterschied zu heute.
Mhm. Tschetschenen sind bei der Polizei ja in einem eher üblen Ruf gestanden und haben als besonders aggressiv und gewaltbereit gegolten. War das auch deine Erfahrung und wie hat man in der Polizei überhaupt geredet über Tschetschenen?
Also Tschetschenen waren immer sehr, sehr verschrien in unseren Kreisen, also in Polizeikreisen, weil die Polizei hat immer nur mit den Schlechten zu tun. Das heißt, die irgendwas anstellen mit Jugendgruppen und so weiter, ja. Mit Erwachsenen, die irgendwo im Berufsleben sind oder die wirklich sich anständig verhalten, mit denen kommen wir gar nicht in Kontakt. Somit war für uns Tschetschenen böse. Das war ein Stück, ja.
Ich meine, da gab es ja auch politische Kampagnen, die Tschetschenen zu Sündenböcken auch gemacht haben, der FPÖ. Wie sehr hat das die Polizei beeinflusst oder waren das immer eigene Erfahrungen?
Das waren eigene Erfahrungen. Weil wenn man permanent zu Amtshandlungen fährt, wo tschetschenische Jugendliche irgendwas angestellt haben und dann mit denen wirklich auf Konfrontation gehen muss, weil es gar nicht anders geht, dann hat man ein eigenes Bild. Da braucht man keine Politik dazu.
Ahmad, du hast das vorhin schon angesprochen, du warst sehr gut in der Schule, das hat dich aber nicht davor bewahrt, ungerecht behandelt zu werden. Und ein Erlebnis hat sich dir, glaube ich, besonders eingeprägt, das hast du mir für das Buch erzählt, nämlich, dass du eine Deutschschularbeit bekommen hast, die auf 1 benotet wurde und sich die Klassenlehrerin dann vor die Klasse hingestellt hat und gefragt hat, wer von euch glaubt, dass der Ahmad geschummelt hat? Die mussten alle aufzeigen und sie hat beide Arme in die Höhe gehalten. Damals hast du begonnen, dann die Schule zu schwänzen und warst viel auf der Straße. Welche konkreten Erfahrungen hast du dann mit der Polizei gemacht? Ich nehme an, auch ständige Ausweiskontrollen.
Natürlich. Ausweiskontrollen waren so wie für uns atmen, also damit wir überleben. So waren die Polizeikontrollen auch. Wir wurden tagtäglich von den gleichen Beamten und Beamtinnen, also genau die gleiche Bereitschaftseinheit, hat uns am Tag 2-3 Mal kontrolliert.
Bevor ihr kriminell geworden seid?
Als wir nur geschwänzt haben und da unterwegs waren, auch also nicht zur Schulzeit, ganz normal, auch am Nachmittag zum Beispiel, sind die zu uns gekommen, haben uns kontrolliert und als man halt hinterfragt bzw. nachgefragt hat, warum das so ist, gesagt hat, Entschuldigung, sie haben uns gestern, vorgestern, vorvorgestern kontrolliert. Sie kennen uns ja schon mit Vor- und Nachnamen und sie sollten mittlerweile wissen, zu welchen Tagen, welche Farben von Unterhosen wir tragen. Ich habe gesagt, so gut kennen sie uns schon. Warum kontrollieren sie uns so oft? Heute koschen, stell dich hin. So. Ich bin da, ich bin das Gesetz, ich bin die Macht. Du hältst einfach deinen Mund und stellst dich hin. Und einmal hat ein älterer Polizist, ich glaube, er konnte es einfach nicht mehr verbergen, habe ich es auch ein bisschen rausprovoziert, ehrlich gesagt. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, wenn das keine rassistischen Kontrollen sind mit Profiling, ich weiß nicht, warum wir immer wieder kontrolliert werden. Das ist irgendeine Message dahinter. Einfach so für Sicherheit und Anführungszeichen sind die Kontrollen nicht. Er hat gesagt, ja, weil wir die Schnauze voll haben von euch Drecks-Tschuschen-Gsindel und wir euch zeigen wollen, dass ihr nicht willkommen seid. Das hat ein älterer Polizist zu mir gesagt.
Mhm.
Und ja, das waren
auch. Was hat das gemacht mit dir damals?
Das hat mir einfach das, was ich die ganze Zeit schon gedacht habe, bestätigt. Mehr nicht. Also das war nichts Neues für mich.
Noch mehr Wut.
Ja, also ich habe mir gedacht, okay, in dieser Sache, die ich fühle, wurde ich bestätigt. Und ich habe auch die Bestätigung bekommen, weil meine Eltern haben immer gesagt, nein, das hat nichts mit Rassismus zu tun und keine Diskriminierung. Wir leben in Österreich, sowas wird hier nicht mehr passieren. Du weißt ja, wie die Geschichte von Österreich ist mit den Herrn aus Oberösterreich und, der bis nach Deutschland sein Imperium ausgeweitet hat. Wegen diesen ganzen Erfahrungen werden sie das nicht mehr machen. Also diesen Fehler werden sie kein zweites Mal machen. Und dieses Bild hatten meine Eltern die ganze Zeit von Österreich im Kopf.
Ich raff jetzt einmal sehr stark, was im Buch nachzulesen ist, weil man kann das jetzt nicht alles erzählen. Du bist dann, wie du selbst schon gesagt hast, im Gefängnis gelandet und hast dich dort radikalisiert. Wie es dazu gekommen ist, das ist noch einmal eine ganz eigene Geschichte. Und du warst auch am Sprung nach Syrien. Und die IS-Ideologen, die dir eine Gehirnwäsche verpasst haben und selbst dann gar nicht in den Bus einsteigen wollten, haben dir am Bahnhof in Graz noch einen Anruf erlaubt, um dich von jemandem zu verabschieden. Du hast deine Schwester angerufen, die immer deine Vertrauensperson war, und sie konnte dir den Standort entlocken, also da, wo entlocken, wo du gerade bist. Dein Vater hat sich dann ins Auto gesetzt und ist wirklich, muss man sagen, nach Graz gerast, um dich im buchstäblich letzten Moment da zurückzuholen. Danach bist du, ich glaube, das kann man sagen, durch persönlich eine Hölle gegangen und hast dich vom IS abgewandt. Was hat dir in den entscheidenden Momenten deines Lebens eigentlich geholfen? Wer war für dich da?
Was mir da geholfen hat, beziehungsweise wer mich davon abgehalten hat, war unter anderem natürlich meine Familie. Also wenn wir von Menschen reden, war es meine Familie an erster Stelle. Mein Vater, meine Schwester, meine Mutter und meine Brüder auch natürlich. Die haben nicht so einen großen Beitrag dazu geleistet wie Mutter, Vater und die Schwester. Aber die Brüder waren auch immer für mich da. Freunde, Bekannte auch. Wenn man sie gebraucht hat, waren sie einfach da. Und mit Freunden meine ich Leute, die ich wirklich seit meiner Kindheit kenne und nicht die Freunde, die ich gemacht habe, als ich begonnen habe, die Schule zu schwänzen. Die waren für mich da, auch wenn wir nicht viel Kontakt hatten. Wenn es ernst war, waren sie die Ersten, die da gestanden sind und bei denen ich mir auch Rat holen konnte. Aber anfangs war das nicht möglich. Ich habe mit niemandem gesprochen. Ich habe erstmal versucht, das Gespräch mit mir selbst zu finden, weil ich war komplett aufgeschmissen in allen Themen und habe mir gedacht, es sind so viele Sachen, die korrekt scheinen, aber es können ja nicht alle korrekt sein, weil die sind komplett widersprüchlich. Da habe ich mir gedacht, ich muss Zeit für mich selbst nehmen, mal mit mir selber klarkommen, um Entscheidungen treffen zu können. Und da hat mir die Religion am meisten geholfen. Also wirklich jemand, der, egal zu welcher Zeit, egal wo es war, ob ich geschlafen habe, ob ich wach war, ob ich schwer hatte, ob ich es leicht hatte, glücklich, traurig. Derjenige, der immer da war, war halt Gott. Er war immer für mich da. Und wenn ich etwas zu erzählen hatte, konnte ich es ihm erzählen. In einem Bittgebet. Und es war auch so, dass ich jedes Mal das Gefühl bekommen habe, dass er mir zuhört und dass er mir auch antwortet. Weil nachdem ich einige Bittgebete gesprochen habe, habe ich im nächsten Moment die Antwort drauf von ihm bekommen. Das klingt für manche Leute wie eine Fantasie. Manche glauben nicht daran. Ich bin der festen Überzeugung, auch wenn die ganze Welt sagt, gib den Glauben auf, ich würde lieber sterben, anstatt den Glauben aufzugeben. So sehr bin ich mit dem Glauben schon zusammengewachsen. Und das ist das, was für mich am heiligsten ist. Vor meiner Mutter, vor meiner Frau, vor meinem Vater, vor allem. Gott ist an erster Stelle. Genau das ist für mich klar geworden. Und das hat mir auch geholfen, Entscheidungen zu treffen.
Das ist heute noch die Quelle für Orientierung und Stärke auch für dich und für die Bewältigung des Lebens auch, oder?
Ohne Zweifel. Ganz egal, was es ist. Man muss sich vorstellen, ein paar Milliarden Menschen, deren Maßstab ist einer. Und das ist der Koran und die Sunna. Und wenn ich mit diesen Menschen spreche, dann, wenn wir es komplett herunterbrechen auf den Ursprung, haben wir sozusagen einen Maßstab, an dem wir beurteilen können, was korrekt ist und was nicht korrekt ist. Auch wenn manche Leute darauf nicht hören. Ich bezweifle nicht, dass es Leute gibt, die das für ihre Ideologie beziehungsweise für ihre falschen Sachen ausnutzen. Gibt es genug davon, ganz egal, welche Religion wir nehmen. Aber das, was da ist, ist halt da. Und darüber kann man mit so vielen Menschen sprechen. Und ich sag mal, ich habe so, ganz egal was es ist, wenn ich etwas mache, schaue ich immer, dass es auch mit der Religion passt. Komplett egal was es ist.
Ich meine, das klingt jetzt in der Debatte, ob der Islam mit einem Leben in einer liberalen Gesellschaftsordnung vereinbar, ist ein bisschen bedrohlich, vor allem für Menschen, die nicht religiös sind. Und erst recht bedrohlich, wenn es dann um Radikalisierung geht. Weil die Religion hat ja damals dir auch vermeintlich gesagt, der richtige Pfad ist, nach Syrien zu gehen. Wie kann man das jetzt Menschen, die sich mit dem Koran nicht so auskennen, erklären?
Also die beste Antwort auf diese Frage ist, wenn man verstehen will, was der Koran sagt, muss man den Koran lesen. Und nicht von irgendwelchen mächtigen Predigern, die Aussagen nehmen und dem blind gehorchen. Es ist überall so.
So wie du das damals als 14-Jähriger gemacht hast. Du bist denen in die Hände gefallen in einem verwundbaren Moment deines Lebens und die haben dich quasi dann mit auch sehr gut erreicht.
Ganz genau. Und der große Fehler ist auch vor allem bei jungen Menschen oder Menschen, die aktuell in einer schwierigen Lage sind, die, wie ich früher war, vom Rassismus betroffen ist, von Diskriminierung und schlechten Behandlungen und so weiter und so fort. Wenn man so in diesem Moment, in dieser Blase ist, dann hat man auch keine Lust, selbst zu recherchieren, sondern nimmt das Erste, was einem am schönsten erscheint, beziehungsweise etwas, was einen Menschen am meisten anspricht. Es ist ein hartes Leben und es ist auch, im Koran wird das auch erwähnt, der schwierigste Kampf ist der Kampf mit dir selbst. Und der Kampf mit mir selbst ist auch der Kampf, in dem ich versuche, ein besserer Mensch zu werden, in dem ich versuche, für alle vom Vorteil zu sein und nicht vom Nachteil zu sein, dass Leute eher von mir Nutzen ziehen, anstatt Schaden zu ziehen. Und dass ich selber auch recherchiere, komplett egal, ob das weltliches Wissen ist, weltliches Wissen im Sinne von Wissenschaft, Physik, Chemie, wie auch immer, oder auch die Religion. Also das sind Sachen, die zu diesem Jihad al-Nafs genannt, Kampf mit der eigenen Seele gegen den eigenen Schweinehund, sagt man so umgangssprachlich, aber es ist ein schwieriger Kampf und diesen Kampf muss man gehen. Vor allem ein Appell an die Jugendlichen, niemals jemanden blind gehorchen und eine Meinung nicht akzeptieren, sondern von 10, 20 Leuten die Meinungen einholen, die sich in diesem Bereich auskennen und schauen, wer die beste Meinung vertritt für sich selbst.
Mhm. Du weißt, wovon du sprichst, weil das haben dir die IS-Leute ja damals verboten, eine andere Meinung einzuholen. Es hat ja nur ihre gegolten. Das sollte einen, egal aus welcher Richtung die Ideologie kommt, immer skeptisch machen, meinst du?
Natürlich, komplett egal, was es ist. Bis heute, das, was mein Vater an mir besonders mag, ist, sagt er mir bis heute, auch wenn er selbst mir etwas sagt, obwohl er mir noch nie was Falsches gesagt hat, noch nie was Schlechtes gesagt hat, ich hinterfrage oft seine Meinung und ich sage auch, Vater, kann das möglich sein? Und beginne mit ihm zu diskutieren und schlage das auch nach und gehe so in eine kleine Debatte mit ihm und das mag er. Und er sagt, es ist gut, dass du so drauf bist, jetzt habe ich keine Angst mehr, dass du irgendwem blind folgen wirst. Und das ist eine ganz klare Sache. Das sagt uns auch der Islam, der Koran fordert, beziehungsweise Gott fordert im Koran selber die Menschen dazu auf und sagt, hinterfragt mich und schaut, ob ihr Fehler finden werdet. Sucht nach Fehlern hier drinnen und ihr werdet keine finden, ich verspreche es euch.
Du setzt halt alles daran, Jugendliche davor zu bewahren, dieselben Fehler zu machen, die du gemacht hast oder fast gemacht hättest. Du machst Workshops in Schulen, machst mit Uwe das TikTok-Format Kopp und Che. Wie sind denn die Jugendlichen heute drauf? Erkennst du dich da in ihnen wieder oder hat sich was geändert?
Leider nur zum Teil. Also ich wünschte, die wären in etwa gleich drauf, wie ich früher drauf war. Zumindest zu 60%. Heute sind die so, die sind komplett abgeschirmt von allem. Die wollen mit niemandem sprechen. Also das große Problem ist heutzutage, dass wir TikTok haben. Früher war es Facebook. Facebook war halb so schlimm, weil da waren auch gute Leute sehr stark vertreten. Aber auf TikTok gehen die guten Leute einfach unter. Und das auch wegen diesem kaputten Algorithmussystem von TikTok selbst. Weil wenn du beispielsweise zwei Videos von einem Hassprediger unter Anführungszeichen schaust, bekommst du nur solchen Content. Und von den eigentlichen Predigern, die das Gescheite und das Gute reden, bekommst du nichts mit, außer du gehst aktiv auf die Suche und findest sie.
Das kriegen auch die Eltern gar nicht mit, was ihre Kinder da treiben.
Keine Chance. Also die Eltern wissen nicht mal, wie das System hinter TikTok funktioniert, was der Algorithmus ist und wie er funktioniert. Und das ist das, was mir am meisten Sorgen macht. Man muss sich vorstellen, Beispiel, ich habe ein Video gesehen über ein Thema, also ein großes Thema im Islam. Darüber hat ein Jugendlicher, ein 13-Jähriger, ein 45 oder 47 Sekunden Video gemacht mit einem IS-Nashid drunter, also ein IS-Gesang. Darunter hat er ein Video dazu gemacht, wie er das ganze Thema innerhalb von 47 Sekunden erklärt. Und Gelehrte brauchen dafür 15 bis 20 Jahre, bis sie das Thema gescheit verstehen und auch erklären können. Und das ist, und da sind 6.000, 7.000 Likes, wurde 120.000 Mal aufgerufen und 6.000, 7.000 Leuten gefällt das. Und das sind wahrscheinlich Gleichaltrige oder Leute, die so einen kaputten, so eine kaputte Ideologie haben wie dieser 13-Jährige. Und dem einfach gehorchen, weil etwas liked man nur, wenn es auch einem gefällt, oder?
Das klingt sehr bedrohlich, ja.
Das verbreitet sich unnormal schnell. Und das ist wirklich, auf TikTok verbreitet sich ein Thema wie ein Lauffeuer. Früher waren es die Gerüchte und heute sind es einfach TikTok-Videos. Und jeder und jede, komplett egal mit welcher Reichweite, kann auf TikTok viral gehen. Das heißt, bekannt werden, ein Video zumindest, weil jedes Video lebt auf TikTok für sich selbst.
Das heißt, ihr seid auch deshalb dort, um die Jugendlichen dort zu erreichen, wo sie den größten Gefahren ausgesetzt sind.
Man könnte sagen, nur deshalb sogar.
Ich erzähle kurz, wie ich dich, Ahmad, kennengelernt habe. Das war am Tag nach dem Terroranschlag in der Beratungsstelle für Extremismus. Ich habe als Journalistin damals für das Nachrichtenmagazin Profil an einer Hintergrundgeschichte recherchiert und dich dort getroffen. Und wir haben damals beschlossen, das Buch zu machen. Uwe, Ahmad, könnt ihr kurz schildern, wie ihr euch kennengelernt habt?
Die Polizeidirektion Wien hat im Rahmen von Gemeinsam sicher ein Pilotprojekt zum Thema Integration gestartet. Das Ganze hat bei uns im 2. bzw. 20. Bezirk begonnen. Und der Leiter des Projektes hat unseren Herrn Oberst gut gekannt, beziehungsweise die kennen sich gut. Und mein Oberst hat gesagt, er hat da eh einen, der mit der tschetschenischen Community gut kann, der da schon Kontakte hat, hat er mich gemeint. Und wir haben dort begonnen, mit den Leuten zu arbeiten. Ist dann in weiterer Folge zu einem Workshop gekommen im Amtshaus im 20. Bezirk. Und genau dort habe ich den Ahmad kennengelernt.
Warum war der Ahmad dort?
Ich war beim Jugendbeirat im tschetschenischen Kulturverein. Auch wenn ich nicht so aktiv war, war ich hin und wieder da und habe auch versucht, irgendwie meine Ideen dort vorzustellen, aber sind halt leider untergegangen, weil die Hierarchie war eine etwas andere dort. Komplett egal, ob es richtig oder falsch ist, das, was die Älteren gesagt haben, sollte Gesetz sein. Und so habe ich auch so langsam den Geschmack verloren vom Kulturverein, bin auch zurückgetreten. Und als ich dann vom Workshop gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist das jetzt eine Möglichkeit, um etwas Klarheit zu verschaffen. Auch wenn daraus nichts wird, kein Projekt wird, ich gehe zumindest hin und erkläre diesen Beamten und Beamtinnen dort, warum es tatsächlich so ist, wie es ist.
Wie seid dann ihr aneinander geraten? Ihr wart im gleichen Workshop, aber das heißt ja noch nicht, dass man miteinander dann in Kontakt tritt.
Irgendwann ist der Ahmad aufgestanden. Die Älteren haben darüber diskutiert, wie kann man das Image der tschetschenischen Community verbessern. Und da ging es darum, gegeneinander Schach zu spielen oder Fußballmannschaften gegeneinander spielen zu lassen. Und da ist er aufgestanden und hat gesagt, Leute, vergesst das, das wird nichts. Das schaut sich kein Jugendlicher an. Vor allem nicht so, wie es geplant wird, dass das auf Facebook gepostet wird. Er hat gesagt, das will kein Jugendlicher, die sind alle auf TikTok. Wen müssen wir auf TikTok was machen? Ne? Und die älteren Herren haben sich da von ihm abgewandt und haben da weiter diskutiert und ich habe mir gedacht, der Bursche hat was drauf. Und habe ihm gewunken, dass er zu mir nach vorkommt und dann haben wir begonnen zu diskutieren. Er hat dann in erster Linie gesagt, ihr da in Wien habt ihr ein chilliges Leben als Polizei, schaut einmal nach Deutschland oder nach Frankreich, dort ist die Polizei wirklich gefordert, ihr habt eh keine Arbeit, ne?
Das hast du gern gehört wahrscheinlich?
Ja, ganz gern, weil Fahrt ist uns absolut nicht. Ja. Und da hat eben eine Diskussion begonnen, die dann noch nicht aus war, aber der Workshop war schon aus. Und dann haben wir Nummern getauscht und ich habe gesagt, wir telefonieren miteinander und wir treffen uns nochmal, weil das gehört ausdiskutiert, so können wir das nicht stehen lassen. So ist dann auch gekommen. Wir haben uns dann einmal getroffen, nur wir beide haben da quasi unsere Diskussion fertig geführt und sind zu dem Schluss gekommen, wir müssen was machen für die Jugendlichen. Und haben uns dann noch ein weiteres Mal getroffen, da war dann der Fabian mit dabei und dann hat sich das Ganze schon entwickelt.
Der Fabian ist ein Streetworker, der guten Kontakt auch zu den Jugendlichen hat und in der Extremismusberatungsstelle arbeitet.
Genau, und vor allem für mich war es dann in weiterer Folge schlüssig, ihn im Team zu haben, weil er hat das Fingerspitzengefühl. Er weiß, was brennt den Jugendlichen unter den Fingernägeln. Das heißt, welche Fragen sollen wir dann im Endeffekt beantworten? Das war ganz wichtig.
Wie haben die Kollegen reagiert, dass du dann mit jemandem wie dem Ahmad daherkommst und sagst, mit ihm möchte ich gemeinsam was machen?
Naja, in erster Linie ganz am Anfang haben sie einmal gesagt, mit den Tschetschenen bist du wahnsinnig, wie kann man mit den Tschetschenen arbeiten? Also da kann es ja nur ein Wickel geben, bist du eh bewaffnet und lauter so Sachen. Sag ich, hey Freunde, das ist ein ganz normaler junger Bursch, der einen Krebs hat, der hat ein Hirn, der weiß, von wovon er spricht. Und von Gewalt ist er extrem weit entfernt. Ne? Es gibt auch normale Tschetschenen, habe ich auch erst lernen müssen, aber es ist so.
Dir war es auch ein bisschen mulmig anfangs?
Ganz zu Beginn, wie ich von der tschetschenischen Community eingeladen wurde, weil die ihr Büro da in meinem Rayon eröffnet haben, und ich das erste Mal dorthin gegangen bin, habe ich schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl gehabt. Meine Chefs haben gesagt, soll man da wen mitschicken oder traust dich alleine zu gehen? Sage ich, Leute, nein, ich gehe alleine. Wozu soll ich da wen mitnehmen? Angst habe ich keine. Und wenn die ungut sind zu mir, dann drehe ich mich um und gehe wieder. Also das kann kein Problem darstellen. Ne? Und genauso war es auch. Top-Leute und Top-Unterhaltung. Also das hat super passt.
Dein Bild von Tschetschenien hat sich sehr gewandelt. Glaubst du auch in der Polizei, dass sich das Bild gewandelt hat?
Mittlerweile sind schon einige draufgekommen, auch durch unsere Videos und so weiter und die Gespräche, die ich mit den Kollegen führe, dass doch gute Tschetschenien gibt, sage ich jetzt einmal ganz bewusst gute. Ja, die bösen Jungs, die wird es nach wie vor geben und die gibt es nicht nur in der tschetschenischen Community, sondern in allen anderen auch, egal wo man hinschaut. Auch österreichische Jugendliche machen Blödsinn und nicht so wenig. Aber wie gesagt, das Bild von den Tschetschenen hat sich für mich sehr, sehr stark gewandelt. Und da die Kollegen kommen jetzt mittlerweile schon drauf, okay, es gibt gute auch.
Ich meine, was bei euch so besonders ist, dass ihr bei auch unterschiedlichen Positionen einfach einen respektvollen Tonfall bewahrt. Das kommt eigentlich bei den Clips, die sind manchmal wahnsinnig lustig auch und haben so ein bisschen einen süffisanten Schmäh, aber sind nie abwertend oder die andere Position negierend.
Das ist in meinen Augen gegenseitiges Vertrauen, ist immer ein ganz, ganz großer Punkt. Und ein ganz wichtiger Punkt, eine andere Meinung einfach stehen zu lassen und da nicht untergriffig zu werden. Das sind für mich wichtigste Punkte und das ist unsere Zusammenarbeit und das besser geht's gar nicht.
Und das gemeinsame Ziel?
Absolut, absolut. Vor allem eines der gemeinsamen Ziele ist erstens, die Jugendlichen aufzuklären und denen zu zeigen, dass man miteinander sprechen kann. Und das ist wichtig.
Du warst als junger Polizist am Praterstern und später auf einer anderen Polizeiinspektion im Dienst. Wenn du in Uniform draußen warst, ist es dir vermutlich früher nie passiert, dass Jugendliche auf dich zulaufen, das Handy zücken, Uwe, Uwe schreien und ein Selfie mit dir haben wollen. Und jetzt passiert dir das eigentlich dauernd. Was stellst du denn da für die Jugendlichen?
Ja, die Jugendlichen sind eben auf die Videos fixiert, die wir da machen. Und denen gefällt es auch der Content, worum es geht. Ja? Dass wir erklären, was wir machen. Dass wir erklären, was dürfen sie nicht. Das gefällt ihnen. Und vor allem gefällt ihnen, dass der alte Polizist mit den jungen Tschetschenen zusammenarbeiten kann. Dass da überhaupt keinen Konflikt gibt. Ne? Und mittlerweile haben sie schon gemerkt, dass wir eigentlich Freunde sind. Wir haben auch da schon Videos gemacht, beziehungsweise Fotos gezeigt, wo wir gemeinsam gegrillt haben und wirklich privat quasi unterwegs waren. Ja.
Auch gemeinsam Fasten brechen, du warst sogar in der Wohnung.
Ja, wurde eingeladen zum Fastenbrechen. Ganz, ganz eine tolle Erfahrung.
Und Tschetschenisch hast du auch gelernt?
Oh, das kann ich heute nicht mehr. Das war gerade spontan eben für ein Video.
Kann dem Uwe nur zustimmen, was das angeht, weil viele Jugendliche haben ja auch gesagt, ja, jetzt gibt's endlich mal jemanden von der Polizei, der korrekt ist, und schreiben auch hin und wieder, das kann man einfach in den Kommentaren nachschauen. Und das weiß der Uwe, die haben wir auch einige Screenshots schon gezeigt, Edith, schreiben die Jugendlichen darunter, wären nur alle Polizisten so wie der Uwe. Und der Uwe ist der beste Cop der Welt. Er ist so ein guter Mensch, man merkt unnormal, dass er ein herzensguter Mensch ist und dass er nichts Böses beabsichtigt und dass er nur gute Absichten hat und dass er wirklich für uns da ist und. Und diese Kommentare siehst du ein paar hunderte oder sogar tausende Male. Also immer wieder kommen solche Kommentare rein.
Mhm.
Und da denke ich mir, also vor allem so an die Polizei, ist das wirklich so schwer?
Es gibt sicher viele Kollegen, die auch korrekt sind, aber die sind halt auch nicht erreichbar für die Jugendlichen. Die können sie nicht ansprechen, oder?
Ansprechen ist eine Sache, aber die andere Sache ist vor allem, die Polizei darf sich halt nicht auf die gleiche Stufe wie Jugendliche stellen, weil die Polizei sind ja Leute mit Ausbildung, die auch eine professionelle Arbeit nachgehen und ein Staatsorgan sind. Und Jugendliche sind halt Jugendliche, die gerade in der Pubertät sind. Und ich finde nicht, dass sie sich irgendwie messen beziehungsweise wettstreiten sollten darum, wer mehr Macht hat und wer stärker ist, sondern dass die Polizei ein paar Schritte voraus sein müssen den Jugendlichen, zumindest von der Reife her. Und ich weiß ganz genau, bei unseren Jugendlichen, bei tschetschenischen Jugendlichen, wenn man hingeht, als Polizist oder Polizistin, komplett egal, was sie machen, und wenn man sie da packt, wo es am meisten wehtut für einen Tschetschener oder eine Tschetschenin, dann unterwerfen sie sich komplett. Wenn man hingeht und jetzt beispielsweise auf Tschetschenisch sagt, guten Tag, du hast sie schon gewonnen. Also den ersten Schritt hast du schon gemacht. Schlüssel hast du gefunden, Türe hast du schon aufgemacht. Müssen nur mal einen Sitzplatz finden in dem Gebäude. Und Sitzplatz zu finden ist einfach, wenn man sagt, schaut's mal, das und das passt ja gar nicht zu eurer Kultur, passt nicht zu euren Sitten. Was würde passieren, wenn statt mir eure Eltern da wären? Und. Und die werden sich sofort entschuldigen und werden sagen, es tut uns leid, wir machen das nie wieder.
Und wo bleibt eure Ehre? Ist ja auch ein Punkt dazu.
Ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, im Deutschen heißt das Ehre und im Tschetschenischen heißt das so viel wie Ehre und das Gesicht sind so eins. Ja, heißt das. Das ist so Anstand. Ich glaube, damit kann man es am besten beschreiben. Das sind so Anstand, Gesicht und Ehre. Alles in einem heißt ja. Und das ist das, was für einen Tschetschenen oder eine Tschetschenin das Wichtigste eigentlich ist in der Gesellschaft und in Tschetschenien an sich auch. Wer das nicht hat, der überlebt einfach nicht in der Community. Der geht komplett unter.
Der wird auch ausgegrenzt oder gemieden?
Natürlich, ja. Also wenn es Sachen sind, die wirklich dazu führen, beispielsweise wenn es Misshandlungen, Vergewaltigungen oder sowas in der Art sind, solche Leute werden komplett ausgegrenzt.
Uwe, ist das auch deine Erfahrung, dass Jugendliche, wenn sie so freundlich, respektvoll angesprochen werden, anders reagieren? Hast du das als Polizist dann auch eingesetzt?
Ja, auf alle Fälle. Ich kann davon einen Vorfall erzählen. Das war im sogenannten Tennispark unter den Jugendlichen. Da hat eine Gruppe tschetschenischer Jugendliche mit dem Messer auf einen Baum geworfen. Zielwerfen mit dem Messer auf einen Baum. Hat natürlich ein Passant gesehen und hat die Polizei gerufen. Und da sind irrsinnig viele Funkwagen hingefahren. Und ich war zufällig ganz in der Nähe, bin dort hingegangen und habe die Jungs ganz gemütlich angesprochen. Ja? Hallo Freunde, wie schaut's aus? Was macht ihr da? Und warum macht ihr das? Die haben ganz normal mit mir gesprochen. Wenn da die anderen Funkwegen kommen wären, wären sie alle an der Wand gestanden und wären einmal abgetastet worden, Messer kassiert und so weiter. Ne? Ich habe dann über Funk durchgegeben, ich brauche da keine Unterstützung, ich bin da und alles in Ordnung. Also von meiner Sicht aus, wenn man auf die Jungs freundlich zugeht und einmal freundlich spricht mit ihnen, kommt man viel, viel weiter, als wenn man da gleich mit der Härte durchgreift.
Die Polizei argumentiert ja sehr oft auch mit Eigensicherung. Also es könnte ja sein, dass man die Situation dann auch falsch einschätzt und sich vielleicht als Beamter doch in Gefahr bringt.
Ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich in erster Linie mal eine kurz Frage stelle. Natürlich kommt es auf den Fall an. Weil wenn die gerade in einer Schlägerei sind und ich gehe dann freundlich hin und sage, Bulli, so nicht, ne? Dann werden wir ein Problem kriegen. Ne? Da muss man schon mit Härte hingehen. Aber wenn ich eine Gruppe kontrollieren möchte oder die irgendeine Kleinigkeit gemacht haben, dann kann ich sie wohl freundlich hingehen und das wirkt da.
Das heißt, es ist eigentlich ein Plädoyer, nicht immer gleich mit der maximalen Eskalationsstufe reinzugehen.
Auf keinen Fall. Man muss aber dennoch immer wieder damit rechnen, dass es eskalieren könnte. Also mit dem muss man auf alle Fälle rechnen, aus unserer Sicht.
Ich kann das nur bestätigen. Ich meine, wenn eine Rauferei gerade im Gange ist und es wirklich krass eskaliert, dann erwartet niemand von der Polizei, dass sie chemische Sätze droppen und also beziehungsweise auswendig lernen und dort sagen, bitte Jungs, hört's auf, halt, stopp, jetzt red ich. Das erwartet niemand. Da muss man mit Härte durchgreifen, um das erstmal zu deeskalieren beziehungsweise aufzuhalten. Und ich sage mal aus eigener Erfahrung, ich habe diese Polizeikontrolle bei Gott, bis heute habe ich sogar die Gesichter im Kopf von den Beamten und Beamtinnen, was für coole Leute das waren. Wir waren unterwegs in der Nähe von der Taborstraße, sind zwei Damen und zwei Herren, also zwei Beamten und zwei Beamten von der Polizei zu uns gekommen, haben gesagt, hallo, grüß euch Jungs hin und her und sagen, schaut mal, ihr haltet euch hier auf und hier werden halt oft Drogen verkauft und so weiter und so fort, damit ihr versteht, das ist so ein kleiner inoffizieller Hotspot quasi, wo wir wissen, dass ihr Leute Drogen verkaufen und ihr schaut auch nicht aus wie Drogendealer oder wie auch immer, aber wir wollen zur Sicherheit hier kontrollieren. Wenn ihr hier leben würdet ihr es auch wahrscheinlich verstehen. Passt das für euch? Haben gesagt, können wir euch kontrollieren? Und wir haben nicht nur unsere Pässe hergezeigt, sondern wir haben die Hosen ausgezogen, haben gesagt, schaut mal, wir haben nichts. So freundlich waren wir zu denen, weil sie einfach komplett korrekt waren. Und wir haben uns bei denen sogar bedankt, als sie weggegangen sind. Wir haben gesagt, danke, dass sie wirklich so korrekt zu uns waren und dass sie so nett zu uns waren. Und die waren auch ein bisschen schockiert von unserem Verhalten, weil sie gesehen haben, bärtige, tschetschenische Jugendliche hin und her. Und dass sie so zu uns sind, die waren schockiert, wir waren schockiert. Aber das sind Leute, ich werde deren Gesichter niemals wahrscheinlich vergessen.
Wie oft ist dir das passiert, so eine korrekte Anzahlung?
In diesem Ausmaß, beziehungsweise so korrekt, und dass sie sich auch erklärt haben, ein einziges Mal. Natürlich gab es auch andere Kontrollen, die komplett okay waren. Guten Tag, die Ausweise bitte. Ausweise genommen, bla bla bla. Ja, waren schon mal im Häfen. Danach schon irgendwas passiert. Es ist also nichts mehr passiert. Ah, alles gut, bitteschön. Brav bleiben, gell? Normal. Nichts Besonderes, nicht schlimm. Auch nicht besonders cool. Es ist halt neutral. Und solche gehen vollkommen, solche Kontrollen. Aber wenn man so macht wie diese zwei Beamten, muss man natürlich abwiegen und schauen, ob es auch situationsbedingt bzw. abhängig passt.
Wäre das wie aus dem Lehrbuch, Uwe?
Ja.
So lernt man das als Polizist.
Da kommt es, wie gesagt, immer wieder auf die Situation an, warum, in welchem Zusammenhang wird der Kontrolle durchgeführt. Ne? Also wenn das irgendwelche, Hotspots sind, geht man mit ein bisschen Vorsicht hin, aber dennoch freundlich. Wenn aber dann bei einer Rauferei oder so, muss man natürlich ein bisschen härter durchgreifen. Ne? Das ist ganz klar.
Ahmad, du kannst dich wahrscheinlich in Wien auch nicht mehr wirklich bewegen, ohne erkannt und angesprochen zu werden. Wie bist du jetzt dahergekommen und ist da was vorgekommen?
Naja, im Großen und Ganzen ist es ein bisschen schwieriger. Jetzt in Österreich, beziehungsweise vor allem in Wien, passiert auch, wenn man raus aus Wien fährt, dass man erkannt wird, auch wenn nicht so schlimm wie hier. Ich kann nicht mal zum Türken um die Ecke gehen, der 80 Meter von meiner Wohnung sein Geschäft hat, ohne aufgehalten zu werden, beziehungsweise dass die Leute zumindest ansprechen und sagen, wie cool das Projekt ist, auch wenn sie nicht unbedingt ein Foto machen wollen, Leute, die etwas älter sind, in meinem Alter oder älter als ich. Bei den Jugendlichen ist so, wenn sie mich erkennen, falls sie sich nicht schämen, machen sie sofort ein Foto. Manche schämen sich und kommentieren das auch. es tut mir leid, ich habe dich heute gesehen, ich wollte unbedingt ein Foto, aber ich habe mich so krass geschämt. Und wir antworten auf jeden einzelnen Kommentar, der so geschrieben wird.
Und du machst doch immer Selfies.
Natürlich. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich bis jetzt ein einziges Mal Nein gesagt habe zu einem Selfie. Das könnte ich mir niemals vorstellen. Das bin einfach nicht ich.
Und auf der Fahrt daher ins Studio, ist da auch ein Selfie?
Ja, ich war im Donauplex, also ich hatte einen Termin und bezüglich den Fahrstunden und so weiter und so fort, bin ich da mit einem Fahrlehrer gesessen und da waren ein paar Klassen, also 4 Klassen, Mittelschulklassen, waren im Kino, gerade raus aus dem Kino gekommen und die haben mich unten sitzen gesehen aus dem 2. Stock und haben Ahmad, 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 Ahmad gerufen. Ich habe halt drauf geschaut, habe den zugewunken und der Fahrlehrer hat auch gesagt, bam, was ist da los? Wie viele Fans hast du da? Und so weiter. Ich habe gesagt, scheint eine Schule zu sein. Und die sind halt beim Runterkommen, haben sie geschrieben, bitte geh noch nicht weg, warte unten. Sind dann halt zu mir gekommen, haben auch mit mir Fotos gemacht. Das hat den Lehrern und Lehrern gar nicht getaugt, weil sind halt, ja, ich sage mal, machtgeil, ja. Und können es einfach nicht ertragen, wenn jemand ein bisschen mehr Autorität genießt als sie selbst von Schülern und Schülerinnen. Und das ist halt leider der Fall gewesen und das haben sie halt gar nicht gepackt. Aber passt vollkommen für mich, ist gar kein Problem. Ich verstehe deren Problem. Wenn man nichts anderes kann als das, dann muss man daran hängen bleiben.
Du und die Lehrer und Lehrerinnen werdet keine Freunde mehr.
Eindeutig nicht. Genauso wie ich mit der Polizei niemals Freund werde, sondern mit Polizisten und Polizistinnen. Aber nicht mit der Polizei an sich, mit der Institution.
Ich würde gerne am Schluss nochmal auf das Buch Kopf und Tee zurückkommen, in dem ihr beide ja sehr viel Persönliches preisgebt. Und im Fall Ahmad sind auch Dinge darunter, über die man wirklich nicht gern spricht. Also den Schulfrust, Jugendkriminalität, Gefängnis, Radikalisierung. Du könntest auf all das rückblickend wahrscheinlich verzichten. Andererseits hat es dich zu dem gemacht, der du heute bist. Warum hast du dich zu dem Buch entschlossen? TikTok ist klar, das sind die Jugendlichen, aber warum das Buch?
Naja, wenn man zurückblickt, was alles passiert ist, ich hätte viel lieber das alles ausgelassen und wäre so ein unauffälliger Mensch in der Menschenmasse geworden, der irgendwo sein IT-Studium oder wie auch immer abgeschlossen hat und ein ruhiges Leben lebt. Aber Schicksal ist Schicksal, passiert ist passiert. Wir müssen das Beste daraus machen, wir müssen nach vorne blicken und schauen, auch wenn es für uns persönlich schlecht vorkam, ich glaube fest diesem einem Vers aus dem Koran, wo Gott sagt, Sachen, wo ihr denkt, die schlecht für euch sind, könnten gut für euch sein, Sachen, bei denen ihr denkt, dass sie gut für euch sind, könnten schlecht für euch sein. Genauso denke ich, diese ganzen schlechten Sachen, vermeintlichen, sind für mich gut gewesen, weil ich daraus gelernt habe und weiß, wie man den anderen diese Sachen weitergibt, damit man es bei ihnen verhindert. Und da deswegen habe ich auch mich entschlossen dazu, mit dir gemeinsam das Buch zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, die Leute müssen einfach verstehen, also die Jugendlichen müssen wissen, er ist da, er hat das, was wir erlebt haben, wahrscheinlich 10-mal schlimmer erlebt und er kennt sich da aus. Er verbiegt sich auch nicht und er ist auch gerade komplett egal, auch wenn er in einem Raum mit 70 Polizisten und Polizistinnen sitzt und er alleine ist, kritisiert er sie trotzdem. Und das wissen sie. Ich werde zu meiner Meinung stehen. Und genau aus dem Grund ist es auch das Buch geschrieben und der andere Grund ist, damit die Leute verstehen, warum ich so drauf bin, wie ich drauf bin oder wie ich zu dem geworden bin, der ich heute bin. Oder das Beste ist, warum Jugendliche, wie ich es dir damals gesagt habe, damit die Österreicher und Österreicherinnen wissen, warum ein 13-Jähriger kriminell wird.
Uwe, wie war das für dich? Also auch klar, dass du als älterer Beamter auf TikTok gegangen bist. Das war jetzt für dich auch nicht gerade der logische Weg. Aber wie war es für dich auch, beim Buch mitzumachen und an wen richtet sich das aus deiner Sicht? Wer soll es unbedingt lesen?
Also meine Intention war, im Buch mitzumachen, man muss den Jugendlichen zeigen, dass man miteinander sprechen soll, dass es Möglichkeiten gibt, auch jung und alt sich zu verstehen, ohne irgendwelche Schwierigkeiten zu haben. Einfach reden miteinander. Das war ein großer Punkt von mir, dass ich da mitmache. Es war zwar im ersten Moment, habe ich mir gedacht, meine ganze Jugendzeit und quasi meine Laufbahn von Kindheit an, soll ich da preisgeben, soll ich das machen oder nicht? Aber dann haben wir gedacht, ja, warum nicht? Und so haben wir, glaube ich, recht gut zusammengearbeitet und das Buch ist toll.
Aus eurer Begegnung ist schon sehr viel entstanden. Ihr erreicht wirklich unglaublich viele Jugendliche. Ihr seid in Schulen, ihr redet mit Lehrern. Und trotzdem sagst du, Ahmad, dass du jeden Tag daran erinnert wirst, dass du in Österreich nie dazugehören wirst. Und auch Uwe, deinen TikTok-Partner, nennst du eigentlich ein Einhorn in der Wiener Polizei, weil er so selten ist.
Ja, ich meine, der Uwe ist ein Einhorn in dem Sinne, dass er der Einzige ist, den ich bis jetzt kennengelernt habe, der so viel Menschlichkeit besitzt. Danach habe ich natürlich auch dank den Uwe einige Polizisten und Polizistinnen kennengelernt, die ich auch jetzt namentlich erwähnen könnte. Keine irgendwie Rassisten oder gewalttätige Menschen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Und dass es mehr von solchen Leuten geben wird, bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber trotzdem habe ich leider viel mehr Negative und Schlechte von der Polizei gesehen, so dass sich das Bild nicht so einfach ändern wird. Und wie wir wissen, auch wenn es Gute gibt, bei denen viele Gute, die Schlechten überwiegen einfach da die Guten. Und da bin ich mir ziemlich sicher, weil gäbe so viele Gute, hätte ich wahrscheinlich viel mehr Gute als Schlechte getroffen.
Weil du meinst wahrscheinlich nicht nur die Polizei, sondern auch die Schulen.
Also alle Institutionen beziehungsweise alle Einrichtungen, die über einen Menschen stehen, quasi die dir vorgeben, wie du was zu tun hast. Bei denen wird es immer so sein, dass es Leute sind, die diese Macht ausnutzen, die diese Position ausnutzen, um irgendwie persönliche Probleme da loszuwerden, es irgendwelchen Menschen, bestimmten Gruppen, Ethnien und so weiter und so fort, um es denen heimzuzahlen, Unschuldige, dass sie da ins Visier geraten. Das wird überall sein, komplett egal, ob es die Polizei ist, ob es Schulen sind, ob es die Justiz ist, also komplett egal, wer es ist. Die wird es überall geben und immer.
Stellt euch vor, ihr wacht eines Tages auf und das Land hat sich grundsätzlich verändert. Es gäbe keine Vorurteile mehr, keine Ausgrenzung. Woran würdet ihr als erstes merken, dass ein Wunder passiert ist?
Ja, wenn es soweit ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nicht mehr leben werde.
Du glaubst nicht an das Wunder?
Nein, keine Chance. Ich meine, bin ich komplett auf die vorige Frage von dir eingegangen, dass ich immer wieder daran erinnert werde, dass ich fremd bin. Und ich glaube, das wird auch bis zu meinem Lebensende so sein, solange ich hier lebe, solange ich mich unterscheide mit dem Aussehen, mit meinem Verhalten von der durchschnittlichen Gesellschaft hier.
Angenommen, es wäre das Wunder geschehen. Und du wachst auf eines Tages. Woran würdest du merken, dass das Wunder stattgefunden hat?
Ich glaube auch nicht an Wunder. Aber sollte es passieren, glaube ich am ehesten, dass es merken wird, dass jeder Mensch freundlich ist. Egal wohin man kommt und alle haben ein Grinsen im Gesicht und sprechen miteinander die Leute. Also das glaube ich, das wäre der Punkt, wo ich sage, puff, das Wunder ist passiert. Aber ich glaube nicht an. Und abgesehen davon, wenn es passieren würde, dann wären wir beide quasi arbeitslos. Wir bräuchten keine Videos mehr zu machen. Wäre schon drum.
Ganz herzlichen Dank, dass ihr da im Studio wart.
Danke für die Einladung, danke für das tolle Gespräch. Hat man selten so ein cooles Gespräch.
Danke. Danke auch, war hochinteressant.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir freuen uns immer über Feedback, über Anmerkungen, auch Kritik an redaktion@diedunkelkammer.at. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Missing Link.